Man spricht halt von Hitze als sogenannter stiller Killer, weil die Leute es oft gar nicht wahrnehmen, was das eigentlich, also echte Hitze, für eine Gefahr auch für den Körper sein kann.
Und über Hitze, den Klimawandel und die Auswirkungen auf den Körper unterhalten wir uns heute mit Dr. Alexandra Schneider, Leiterin der Forschungsgruppe Umweltrisiken am Helmholtz Munich. Wir wollen heute über das ganz große Thema Klimawandel und auch vor allen Dingen die Folgen für uns Menschen, für die Gesundheit der Menschen und vor allen Dingen auch für die Gesundheit der Menschen mit Diabetes sprechen. Vielleicht können wir erstmal ganz grundsätzlich darüber sprechen, was oder worauf müssen wir uns überhaupt so einstellen in den nächsten Jahren? Was wird sich verändern? Mehr Hitze, mehr Dürre, Naturkatastrophen, all das, was man ja schon so gehört und womit man sich auseinandergesetzt hat. Vielleicht können Sie das einfach erstmal so einordnen für uns.
Genau, sehr gerne. Also die meisten Klimamodelle sagen ja natürlich voraus, dass sich eben die Temperatur weiter erhöhen wird. Das heißt also, man wird wahrscheinlich mit mehr heißen Tagen oder auch sogenannten Hitzetagen, also Tagen mit über 30 Grad Celsius, rechnen müssen. Die werden einfach häufiger vorkommen als noch, sage ich mal, 1950 oder 60. Das ist so eine häufige Vergleichsperiode. Wir werden wahrscheinlich auch mit mehr Dürreperioden rechnen müssen und auch sonst mit so extremen Wetterereignissen, also mehr starke Stürme, mehr Überflutungen. Also insgesamt wird das Wetter vermutlich einfach noch variabler. Also wir werden auch mit einfach mehr Variabilität zu kämpfen haben. Es wird also auch noch kalte Tage geben und eben durchaus auch mal im Sommer kalte Tage oder im Winter warme Tage, sodass wir uns eben besonders auf diese Schwankungen einstellen müssen. Es gibt im Prinzip auch Kritik natürlich an den Klimamodellen und es sind nur Modelle. Also wir können natürlich nur das berechnen, was wir auch reinfüttern an Informationen. Man kann also nicht sicher sagen, dass es auch exakt so kommen wird. Es sind, wie gesagt, Modelle, aber ich gehe schon davon aus, dass man also gerade mit dieser Temperaturvariabilität, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir damit noch zu kämpfen haben werden, in jedem Fall.
Ja, was bedeutet das denn dann für unser Leben und vor allen Dingen auch für unsere Gesundheit?
Ja, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass der Körper ja einfach sich Tag für Tag drauf einstellen muss. Er muss sich anpassen und ein gesunder Körper schafft es auch eigentlich sehr gut und meistens sogar unmerklich. Aber es gibt halt natürlich viele Leute, die sind nicht hundertprozentig gesund, haben irgendwie auch nicht so günstigen Lebensstil, sind übergewichtig, rauchen, trinken vielleicht zu viel Alkohol, aber auch einfach, ich meine, ältere Menschen, das Alter bringt halt Erkrankungen mit sich und die können dann halt nicht mehr so gut auf die Temperaturschwankungen zum Beispiel reagieren und auch nicht unmerklich reagieren, sondern man spürt es dann eben, wie der Körper arbeitet quasi. Und somit wird auch einfach unser Wohlbefinden durch diese veränderten Klimaeinflüsse eben ja beeinträchtigt, sage ich mal. Und unsere Bürojobs tragen da natürlich auch dazu bei. Wir sind nicht mehr so trainiert, wenn wir jetzt immer noch die Menschen wären wie früher, die so viel Zeit draußen verbringen, dann würde der Körper auch das einfacher haben, sich besser zu an das Wetter anzupassen. Aber dadurch, dass wir so viel Zeit drinnen verbringen und uns nicht genug bewegen, ist der Körper da auch eingeschränkt.
Ja, womöglich noch in klimatisierten Räumen und dann hat man wieder diesen heftigen Unterschied zwischen drinnen und draußen.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, das heißt, also wenn Sie jetzt so sagen, da haben ja einige Menschen auch so Probleme, sich dann gesundheitlich anzupassen an die Temperaturen oder der Körper hat eben Probleme damit umzugehen. Wie äußert sich das? Sind das eher so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die dann zunehmen oder Genau.
Genau, das kann natürlich ganz unterschiedlich sein, auch je nachdem, was für Vorerkrankungen bestehen. Also wenn jetzt Leute schon Asthmatiker sind oder COPD haben, dann äußert sich das natürlich vielleicht in einer Verschlimmerung von Symptomen und sie brauchen dann mehr von ihren Medikamenten als an anderen Tagen. Aber ansonsten hat das natürlich einen Einfluss auf die Regulation einfach des autonomen Nervensystems und somit auf die ganze Herz-Kreislauf-Funktion.
Was bedeutet das so im Speziellen für Menschen mit Diabetes? Wie müssen die sich auf so eine Hitzeperiode einstellen oder was kann die so beeinflussen in einer Hitzeperiode?
Ja, im Prinzip ist es natürlich ähnlich wie auch bei gesunden Menschen. Also durch Hitze schwitzt man ja verstärkt und wenn man dann natürlich nicht genug Flüssigkeit zuführt, nachtrinkt, kommt es zur Dehydrierung. Und das kann eben gerade bei Diabetikern auch dazu führen, dass die Blutzuckerwerte sehr variabel sind. Also man kann jetzt gar nicht sagen, dass der Blutzuckerwert dann immer ansteigt oder immer abfällt, sondern das ist nach Individuum und Tag sehr verschieden, aber schlägt eben so in die Extreme. Und das ist natürlich schwierig, dann das zu regulieren. Bei Diabetikern gibt es auch vermehrt Hitzeerschöpfung. Und eben Salzverluste durch Schwitzen. Und das ist einfach bei Diabetikern noch mal wichtiger, auf dieses regelmäßige Trinken zu achten. Also fast noch wichtiger als jetzt beim normalen, gesunden Menschen.
Das heißt, Flüssigkeitszufuhr, wahrscheinlich auch mehr Pausen, nicht so viel in der Sonne, einfach ein bisschen bedachter umgehen, so mit dem Alltag und den Aufgaben des Alltags.
Ganz genau. Also das Problem ist eigentlich, dass Hitze oft einfach nicht als echtes Risiko wahrgenommen wird. Ich meine, man soll sich ja auch über das schöne Wetter freuen und so und nicht immer vor allem Angst haben, aber man spricht halt von Hitze als sogenannter stiller Killer, weil die Leute es oft gar nicht wahrnehmen, was das eigentlich, also echte Hitze für eine Gefahr auch für den Körper sein kann, also speziell für den vorerkrankten Körper. Und das ist das Problem. Wenn man mal der Sache sich bewusst ist und auch von seinem Arzt vielleicht darauf aufmerksam gemacht wird, dann kann man das eigentlich auch wieder sehr gut natürlich in den Griff kriegen.
Jetzt haben Sie gerade schon den Arzt angesprochen. Heißt das, dass also auch Ärzte in Bezug auf das ganze Thema Klimawandel und mehr Hitzeperioden da ein bisschen mehr die Behandlung anpassen müssen?
Auf jeden Fall. Also wir stellen auch immer wieder fest, dass einfach dieses Thema Klimawandel wird sehr oft einfach nur so auf die Umwelt bezogen und wir müssen Umweltschutz betreiben, aber irgendwie der ganze Gesundheitssektor hat noch gar nicht so richtig wahrgenommen, wie wichtig Hitze in Bezug auf Gesundheit ist. Und wir brauchen hier auf jeden Fall noch viel mehr Aufklärung und Fortbildung für Ärzte, sodass sie das dann entsprechend auch an ihre Patienten vermitteln können. Also gerade Ärzte sollten in der Lage sein, eben so Hochrisikopatienten für Hitzetage zu identifizieren und dann im Prinzip passende Versorgungspläne für die aufstellen, an die sich die Patienten dann halten können, damit eben dieses Problem des hohen Risikos eigentlich gar nicht entsteht.
Und es ist auch, wie Sie eben schon sagten, so eine Anpassung des ganzen Lebensstils, ne, oder des Alltags. Also, dass man mal so ein bisschen vielleicht auch in südeuropäische Länder schaut, wo die Menschen daran gewöhnt sind und dann eben entsprechend ihren Alltag anpassen, ne? Also in den
Ganz genau, man muss einfach da mal auch sein Zeitschema vielleicht verschieben und eigentlich müsste so das öffentliche Leben bisschen flexibler sein. Also es wäre zum Beispiel auch schon geholfen, wenn dann, sag ich mal, die Mamis ihre Kinder nicht nachmittags um 3 dann abholen müssen vom Kindergarten und mit dem kleinen Kind und sie selbst gestresst von der Arbeit durch die Hitze nach Hause laufen, sondern dann ist es halt irgendwie ein bisschen nach später verschoben, wo es ein bisschen kühler ist und so. Also man müsste irgendwie viel mehr das Leben drauf anpassen an solchen Tagen. Es ist schwierig, das verstehe ich natürlich,
Ja.
aber es ist halt so eine Idee,
Die
dass man das
Rahmenbedingungen ein bisschen anzupassen, ne, an das Leben
ganz
und das ein
genau.
bisschen zu erleichtern. Und eben nicht dann in diese runtergekühlten, klimatisierten Räume sich zurückziehen, sondern eben auch zu versuchen, da so eine moderate Anpassung hinzubekommen, ne?
Genau.
Wie können wir denn, das ist natürlich ein großes Thema und eine große Frage jetzt so zum Abschluss, aber wie können wir im Kleinen vielleicht auch helfen, die Umwelt so zu schützen, dass dieser Klimawandel vielleicht nicht ganz so rasch vorangeht? Oder wie können wir überhaupt, was haben wir? Ich glaube, das ist oft das Problem, dass man das Gefühl hat, ich kann doch als einzelner Mensch gar nicht so viel tun. Aber was kann ich denn tun?
Also im Prinzip, mein Tipp wäre wirklich, mal das Auto einfach stehen lassen. Das hätte so viele verschiedene Vorteile. Also einmal die aktive Bewegung, dass ich dann entweder mit dem Rad fahre oder zu Fuß gehe, tut ja auch meinem Herz-Kreislauf-Risiko sozusagen gut. Ich führe dann auch oder ich leiste dann weniger Beitrag zum täglichen Stau in der Stadt, sodass es insgesamt ein schöneres Lebensgefühl ja auch wird in der Stadt, wenn weniger Fahrzeuge einfach sich durch die Straßen quetschen. Es gibt dann weniger Luftschadstoffe. Das heißt, die Luft an sich wird irgendwie einfach von der Qualität her besser und führt auch für sich wieder zu weniger gesundheitlichen Effekten. Und gleichzeitig, das hat sich auch gezeigt, werden dann auch die Hitzeeffekte weniger, weil Hitze und Luftschadstoffe sehr eng miteinander verknüpft sind und beide gleichzeitig auf den Körper einwirken. Und wenn ich die Luftschadstoffe reduziere, dann sind auch die Gesundheit Effekte der Hitze reduziert. Und somit kann ich eigentlich durch diesen kleinen Beitrag, dass ich einfach mal öfter das Auto stehen lasse und mir andere Wege suche, eigentlich so eine große Wirkung erzielen in so vielen Facetten. Das wäre wirklich mein Tipp, muss ich sagen.
Ja, das klingt auch, wenn Sie es so schön zusammenfassen, eigentlich so einfach, dass man sagen könnte, ist doch gar nicht so schwer. Deswegen danke ich Ihnen schon mal sehr für das Gespräch, dass wir so einen kurzen Einblick nochmal in das ganze Thema bekommen haben und eine kleine Einschätzung von Ihnen aus der wissenschaftlichen Sicht. Was können wir tun? Wo geht's hin? Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch.
Das war der Diab Info Podcast. Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@diabinfo.de.